Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, heute sprechen zu dürfen. Ich freue mich auch, heute gleich eingangs sprechen zu dürfen. Ich freue mich aber am meisten, dass es solche Kongresse gibt. Und von daher möchte ich als allererstes den Veranstalterinnen danken und all jenen, die viele, viele Tage dafür gearbeitet haben. Das ist ein notwendiger Kongress und danke hierfür. Ich habe mich entschlossen, zu dem Thema Armut und soziale Ungleichheit Ihnen einen vielleicht unerwarteten Vortrag zu halten, insofern zum Eingang eines solchen Kongresses. Ich denke, dass einige konzeptionellen Linien gezogen werden sollten. Und von daher werde ich diese Ausführungen so strukturieren, dass ich zunächst nochmal Ihnen sehr bekannte Armutskonzepte darlege. Die zweite Frage, die ich dann stellen werde, ist, wie diese Armutskonzepte individuell und haushaltsbezogen zu schneiden. Und die dritte ist dann, wie überhaupt Armut und soziale Ungleichheit zusammenhängt. Das erscheint mir in der gegenwärtigen Diskussion massiv durcheinander zu gehen. Und das war der Ausgangspunkt dafür, dass ich Ihnen jetzt nicht einen mit erhobenen Händen Vortrag halte, was ich alles ändern muss, sondern dass ich doch bestimmt eine Viertelstunde darauf gebe, wie diese Konzepte zusammenzudenken sind. Ich werde dann schließen, natürlich mit Handlungsimperativen, die ich absolut notwendig finde. Ich werde mich dabei nicht nur an den Armuts- und Reichtumsbericht halten, von dem ich ausgehe, dass ein informiertes Publikum, und Sie sind das, ihn kennen, auch wenn ich weiß, dass er absolut schwer lesbar ist. Ich glaube, das ist eines der ersten Dinge, die man zukünftig zu ändern hat. Man hat aber auch zu ändern, und damit werde ich dann aber auch gleichzeitig meinen ganzen Vortrag schließen, dass man Armutskonzeptionen dringend weiter und breiter zu fassen hat. Von daher gehe ich aus von der eben schon anmoderierten Studie, der sogenannten Vermächtnisstudie. Warum heißt das Vermächtnis? Wir fragen zwar danach, wie es den Menschen heute geht, das ist auch ganz wichtig, aber das tun sehr, sehr viele andere Untersuchungen auch. Wir gehen einen Schritt weiter und fragen, wie sollte es denn sein, von Ihnen aus gesehen, was würden Sie denn den nächsten Generationen mitgeben? Und durch diesen Vergleich, wie es den Leuten heute geht und was Sie den nächsten Generationen mitgeben würden, beziehungsweise was Sie sagen würden, das schmeißen wir mal weg, können wir natürlich sehr viel aussagen über Ihre individuelle Zufriedenheit oder Ihre individuelle Unzufriedenheit. Es ist insofern insbesondere der Vergleich zwischen diesen zwei Fragen, der uns weiterbringt. Die dritte Frage, die in dieser Dreifaltigkeit dieser Vermächtnisstudie angelegt ist, ist keine Frage, die an eine individuelle Person gerichtet ist, sondern es ist die Frage, was meinen Sie denn, dass andere darüber denken? Und wie meinen Sie, dass andere die Zukunft tatsächlich prägen? Sodass wir hier auch den Vergleich zwischen ich bzw. mir und den anderen erfasst haben. In dieser Studie sind wir mit einem sehr, sehr breiten Vermächtniskonzept, aber auch Armutskonzept reingegangen. Wir haben 3.100 Personen befragt, sehr, sehr lange befragt, sehr intensiv gefragt, auch danach gefragt, was sie mit bestimmten Antworten verbinden. Und da diese Studie von 14 bis 18, 80 Jahre, so wie es eben auch anmoderiert ist, denke ich, dass ich mit dieser Studie eine ausreichende empirische Grundlage habe, um nicht alternativ, sondern tatsächlich ergänzend zum Armuts- und Reichtumsbericht, Ihnen weitere Dimensionen, breitere Dimensionen von Armut darzulegen und die daraus je unterschiedlichen Handlungsimperative. Ich beginne mit den Konzepten von Armut, die Sie kennen. Ich glaube, wir brauchen uns mit dem Konzept von absoluter Armut, $1 a day, hier nicht weiter aufzuhalten. Ich finde es gleichermaßen wichtig und verweise in meinen Schriften auch immer darauf, dass wir in einem reichen Land leben und auch einen Handlungsauftrag haben hinsichtlich der Armutsbekämpfung in bettelarmen Ländern, wo $1 am Tag schon viel ist. Wir haben zum Zweiten die relative Armut. Ich bezeichne es auch immer als eine statistisch gemessene Armut, weil wir in Untersuchungen sehen können, dass diese statistisch gemessene Armut oft wenig mit dem Armutsverständnis oder der Armutsempfindung der Personen zu tun haben. Die Definition von dieser statistischen oder relativen Armut ist Ihnen allen klar. Es ist 60% des Medians. Und Ihnen ist auch allen klar, was der Median bedeutet. Das ist die Verteilung insgesamt. Und diese Verteilung insgesamt schneidet man in zwei Stücke. Und auf der rechten Hälfte dieses Stücks sind dann 50% der Population. Und auf der linken Seite dieses Stücks sind 50% der Population. Das heißt aber auch, dass auf der einen Seite gerade mal in einer Spanne, sagen wir mal, der Durchschnitt ist 900 Euro, also der Median ist 900 Euro, können auf der reichen Seite, die eben nicht armutsgefährdet sind, alle Personen liegen, die in einem Bereich zwischen 900 und 1100 Euro verdienen. Es können aber auf der reichen Seite auch alle Personen sein, die zwischen 900 und 100.000 Euro verdienen. 50% sind 50% und das sagt überhaupt nichts darüber aus, wie breit die Einkommensverteilung nach oben ist. Es sagt natürlich auch nichts darüber aus, wie die Einkommensballung unterhalb dieses Medians liegt. Das kann ein Bereich sein von 800 bis 900 Euro, dann ist das sehr gestaucht. Und es kann ein Bereich sein von 0 bis 100, 900 Euro, und dann ist das sehr breit. Ich sage das, weil das natürlich einer der Gründe ist, warum ich später zu dem Ergebnis komme, dass diese relativ gemessene Armut wirklich herzlich wenig zu tun hat mit einer Frage von sozialer Ungleichheit. Wenn ich auf die Vermächtnisstudie schaue, dann haben wir in diesem Bereich der relativen Armut oder der Armutsgefährdungsgrenze, wie man so schön in dem Armuts- und Reichtumsbericht sagt, 15% unserer Befragten. Und diese zeichnen sich genau dadurch aus, wie sich auch die Gruppen im Armuts- und Reichtumsbericht auf dem Mikrozensus sozioökonomischen Panel bauend darstellen. Es sind insbesondere Personen, die geringfügig beschäftigt sind. Es sind insbesondere Personen, die als bildungsarm zu bezeichnen sind. Und wenn ich über Bildungsarmut spreche, dann meine ich Personen, die entweder keinen Hauptschulabschluss haben oder keine berufliche Bildung. Das sind viele Personen und diese Personen sind massiv abgehängt. In meinem Datensatz sieht das so aus, dass unterhalb dieser Grenze tatsächlich jene Personen, die bildungsarm sind, ein 15-fach höheres Risiko haben, da reinzukommen als Personen mit Abitur. Und wenn ich dann noch auf die nächste Stufe gehe, Personen mit Hochschulabschluss, ist die Wahrscheinlichkeit noch mal viel, viel höher. Ich habe in diesem Bereich auch Personen mit eigener Migrationserfahrung besonders häufig. Nicht Personen, die eine familiäre Migrationserfahrung haben, wie ich das ausdrücke. Die meisten von Ihnen würden sagen, die Migranten der zweiten Generation sind. Wenn ich auf die Personen schaue im Rentenalter und die Rente beziehen, sind es bei dieser relativen Armut 7%. Der nächste Armutsbegriff, den ich einführen werde und der Ihnen auch bekannt ist, ist die subjektive Armut. Hier gehe ich nicht so vor wie im Einkommens- oder wie im Armuts- und Reichtumsbericht, dass ich die Personen frage, was denken Sie denn, wie viele Personen in Deutschland arm sind? Sondern ich gehe so vor, dass ich die Personen bitte, eine Verteilung der deutschen Gesellschaft zu zeichnen, zunächst. Zum Zweiten, sich selbst zu positionieren in dieser Verteilung der deutschen Gesellschaft. Ich habe dann meistens eine Pyramide, dann habe ich einen Punkt gesetzt von den Befragten innerhalb der Pyramide. Und die dritte Frage ist dann, zeichnen Sie mir doch hier mal bitte ein, wo eine Armutslinie ist. Und dann kann man sehr schön sehen, inwieweit dieser eigene Punkt, also die eigene Positionierung, unterhalb der dann gezeichneten Armutslinie oder über der gezeichneten Armutslinie liegt. Wenn ich so vorgehe, habe ich 22% meiner Vermächtnisstudienleute innerhalb dieser subjektiven Armut. Sie fühlen sich persönlich unterhalb dieser Armutslinie befindlich. Sie malen einen Punkt, da ist der Punkt, und dann malen Sie die Linie, der eigene Punkt liegt unterhalb der Linie und 22%, danke Herr Rosenbrock, dass Sie mir so direktes Feedback geben, dann kann ich immer sehen, wenn ich was wiederholen soll, liegen dann unterhalb dieses Punktes. Also das ist dann meine Definition von subjektiver Armut. Wir sehen hier zwar auch Korrelationen mit Personen mit Niedrigbildung, auch mit Migrationserfahrung, mit eigener Migrationserfahrung, aber es hat weit weniger zu tun mit Einkommen oder mit Erwerbstätigkeit als die tatsächliche relative Armut oder die statistische Armut. Insbesondere interessant fand ich den Befund, dass wir hier 22% der Personen haben, die Rentner sind. Das ist die Gruppe, die bei der relativen Armut mit 7% nur vorhanden war. Also insbesondere Rentner fühlen sich subjektiv arm, was schon der erste Hinweis darauf ist, dass diese subjektive Armut sich daran bemisst, wie der eigene Lebensverlauf sich entwickelt hat und eher eine Dimension hat des Statuserhalts. Und sich nicht misst an der gesamtgesellschaftlichen Verteilung, die ja der relativen oder der statistischen Armut unterliegt. Von daher ist diese subjektive Armut für mich wichtig. Und wichtig ist auch, dass sich die statistisch gemessene Armut und die subjektive Armut kaum überschneiden. Man kann nicht sagen, dass die eine Gruppe Teil der anderen Gruppe ist. Es sind genau 30%, die sowohl subjektiv arm sind, als auch als relativ arm gemessen werden und von daher auch mit Maßnahmen bedacht werden, wenn es so ist. Wir haben dann noch ein viertes Konzept erhoben, das ist die Angst vor Armut. Und das ist ja tatsächlich ein Unsicherheitskonzept, wenn Sie das so interpretiert haben möchten. Und diese Unsicherheit ist bei 17% sehr, sehr stark zu spüren. Und wiederum ist die Verquickung mit relativer Armut und subjektiver Armut niedrig. Das sind besonders Personen, die Vollzeit beschäftigt sind und gleichermaßen eine relativ niedrige Bildung haben. Das sind Personen, denen es heute gut geht und die verdammte Angst davor haben, in Armut abzurutschen. Ich erkläre mir es damit, dass die Fallhöhe ist natürlich höher, die Arbeitszeit, da ist überhaupt nichts mehr zu machen. Und was wir hier feststellen, was ich lange beschrieben habe, ist, dass diese Gruppe in eine Art von Angststarre verfällt, die ihnen, und das mag Sie erstaunen, noch niedrigere Bewegungsmöglichkeiten gibt, was die zukünftigen Entwürfe der Gesellschaft betrifft, wie die subjektiv Armen oder die relativ Armen. Ich erkläre das ein bisschen ordentlicher. Ich habe Ihnen eben diese drei Fragen dieser Vermächtnisstudie dargestellt und wir haben sowohl bei der relativen Armut als auch bei der subjektiven Armut sehr große Unterschiede in der Beschreibung des Lebens heute zwischen diesen Populationen, sehr große. Diejenigen, die von Armut bedroht sind, haben die schlechteren Jobs, nehmen Dinge in einer anderen Wichtigkeit wahr, kämpfen um das tägliche Leben und die Ausstattung ihrer Kinder, wie es eben so eindrucksvoll beschrieben worden ist. Sowohl die statistisch als auch die subjektiv Armen treffen sich aber in dem, was sie in der Gesellschaft erwarten für morgen, was sie ihren Kindern weitergeben würde, wie ihr Vermächtnis aussehen würde. Das ist bei den Personen, die Angst vor Armut haben, überhaupt nicht der Fall. Die Personen, die Angst vor Armut haben, unterscheiden sich in dem Hier und Jetzt, also bei meiner ersten Frage überhaupt nicht. Aber man sieht bei ihnen einen verdammten Zukunftspessimismus. Das Vermächtnis ist wesentlich zurückgenommener. Man sieht, dass sie in keiner Weise denken, dass sie sich selbst da irgendwie rausholen können. Es sind genau die Personen, die am stärksten auf Maßnahmen warten, die im Moment überhaupt nicht in dem Gesamtkonzept unserer armutsbekämpfenden Maßnahmen erhalten sind. Und ich komme darauf später zurück. Diese Angst vor Armut fühlt zu einer Angststarre. Sie lähmt und sie nimmt auch die Perspektiven, die andere zu meinem großen Erstaunen in einem größeren Ausmaße haben. Ich fasse von daher den ersten Punkt meines Vortrags dahingehend zusammen, dass die Konzentration auf die Armutsgefährdungsschwelle mir Sinn macht, dass die absolute Armut kein Konzept sein kann, mit welchem wir uns hier in Deutschland beschäftigen, auch wenn immer wieder gesagt wird, relative Armut kann man sozusagen nicht überwinden und wir sollten wieder zurückgehen zu absoluten Armutsdefinitionen. Ich denke gleichermaßen auch, dass wir diese Armutskonzepte zu verbreitern haben, wenn wir verstehen wollen, was in unserem Land heute passiert, wo politische Oppositionen sind und wo Parteien maßgeblichen Zuspruch erlangen, den wir uns so oft nur wenig erklären können. Die Wutbürger, diejenigen, die sich bedroht fühlen oder wenn man verstehen möchte, warum viele Autoren diese Angst dringend in die gesamte Gesellschaft einzuhochziehen. Um hier zwischen dem Armuts- und Reichtumsbericht und dieser ja doch wichtigen Literatur eine Brücke zu bauen, müssen wir auch die Konzepte im Armuts- und Reichtumsbericht ausbauen. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese gefühlte Armut, diese subjektive Armut, aber auch diese Angst vor Armut handlungsentscheidend ist, dass sie einstellungsentscheidend ist. Und ich kann das in dieser, aber auch in vielen anderen Untersuchungen auch zeigen. Ich komme zu dem Punkt 2. Diesen Punkt 2 kennen Sie. Wir haben Armutskonzepte, die nicht nur individuell sozusagen die Personen betrachten, das tun sie auch, sondern natürlich auch den Haushalt mit in den Blick nehmen, in dem sie wohnen und in dem sie leben. Dieser Haushalt spielt für die unterschiedlichen Armutskonzepte eine prinzipiell andere Rolle. Insbesondere bei der relativen Armut haben sie drei Gruppen mindestens zu unterscheiden. Die eine Gruppe ist jene Gruppe, die persönlich unterhalb dieser Armutsgefährdung lebt, also als relativ arm gekennzeichnet werden kann, die aber aufgrund des Haushaltskontextes aus der Armut herausgeholt wird. Diese Gruppe sind immer noch hauptsächlich Frauen. Wir haben eine zweite Gruppe, die persönlich gesehen, individuell gesehen, nicht als arm zu bezeichnen sind mit diesem relativen Armutskonzept, die aber über die Haushaltssituation in Armut kommen. Und das sind besonders Männer, die erwerbstätig sind, ohne dass Frauen auch erwerbstätig sind oder die mit ihnen zusammenlebenden Männer erwerbstätig sind und oder Familien mit vielen Kindern. Und es gibt eine Population von Menschen, die individuelle Armut und die haushaltsbezogene Armut miteinander vereinen. Ich mache im Moment zusammen mit Stefan Stuth und Markus Bromberger vom IAB eine Studie für die Böckler, wo wir diese zwei Achsen sauber miteinander in Bezug setzen, jeweils über einen Zeitraum von 10 Jahren für unterschiedliche Altersgruppen. Und wir sehen, dass sich über die Zeit diese doppelte Betroffenheit, individuell plus haushaltsbezogene Armut, erhöht. Und das sehen Sie auch in anderen Literaturen, dass, und das ist jetzt ein ganz fürchterlicher Ausdruck, den ich verwende, die dann immer so geht, schlechte Risiken finden zunehmend zusammen. Also reich und reich oder gut gestellt und gut gestellt, verpartnerschaftlich sich und jene mit schlechten Risiken sind dann eher zusammen mit anderen Personen, die eben auch eine niedrige Bildung haben, die auch schlecht bezahlte Jobs haben. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, nicht nur in der deutschen Gesellschaft, die auch zu einer hohen Segregation, nicht nur in diesen Haushalten, zu erhöhten Armutsrisiken führt, zu einer niedrigen Wahrscheinlichkeit, dass eine individuelle Armut rausgezogen wird durch den Haushalt, sondern natürlich auch beiträgt zur Segregation unserer Schulen, unserer Städte und den mittlerweile auch hochgradig segregierten sozialen Marktplätzen, die wir haben, Geschäfte, die wir aufsuchen und so weiter und so fort. Bei der subjektiven Armut und bei der Armutsangst sehen wir relativ wenige Unterschiede zwischen individueller und haushaltsbezogener Armut. Das sind die Konzepte, die meines Erachtens, und das ist zu diskutieren, viel stärker mit gesellschaftlich wahrgenommener sozialer Ungleichheit in Zusammenhang stehen, wo man sich vergleicht mit den Netzwerken, wo man sich vergleicht mit dem, was man annimmt, dass die Gerechtigkeitsbegriffe nicht nur von sich, sondern auch von der deutschen Gesellschaft sein sollten. Und hier ist natürlich in der Tat die Frage, welche Gerechtigkeitsvorstellungen das sind. Und ich komme darauf zurück, wenn ich meinen dritten Punkt bearbeitet habe, nämlich jenen, den Sie jetzt schon erwarten können, wie die Armut und soziale Ungleichheit zusammenhängen. Wenn wir über absolute Armut nachdenken, so haben die absolut gemessene Armut und soziale Ungleichheit überhaupt nichts miteinander zu tun. Sie können sich Gesellschaften vorstellen, die extrem gleich sind, wo die soziale Ungleichheit extrem niedrig sind und trotzdem sind alle arm, absolut gesehen. Aber auch die relative Armut hat wirklich nichts mit sozialer Ungleichheit zu tun. Und ich habe das eben nicht umsonst, auch wenn Sie das alle kennen, war ich mir nicht zu schade, das nochmal darzustellen, was eigentlich ein Median heißt. Ein Median heißt einfach, wir schneiden die Bevölkerung in zwei Teile. Und es sagt überhaupt nichts darüber aus, wie der zweite Teil verteilt ist über die sozusagen Anzahl von Euro in der Tasche pro Monat oder pro Jahr. Das kann etwas mehr sein als der Median und das können 100.000 Euro mehr sein als der Median. Das ist genau das Problem, dass wir, wenn wir über Gerechtigkeit und Armut und soziale Ungleichheit sprechen, das doch sehr sauber konzeptionell zu unterscheiden haben und nicht denken, dass wir mit Maßnahmen sowohl eine Armutsbekämpfung als auch eine soziale Ungleichheitsbekämpfung automatisch hinbekommen. Bei der relativen Armut ist das dezidiert nicht der Fall. Bei der subjektiven Armut und der Armutsangst sieht das ein bisschen anders aus. Ich sagte das eben schon, das ist sehr stark an Gerechtigkeitsnormen orientiert. Und diese Gerechtigkeitsnormen, die habe ich auch erhoben und sie sind auf der einen Seite für mich maßlos frustrierend gewesen, muss ich sagen, weil wenige Personen von diesen 3.100 einen Gerechtigkeitsbegriff benutzt haben, der für mich ein sehr, sehr wichtiger ist, nämlich eine Zugangsgerechtigkeit. Sie wissen, dass Kinder, die aus einkommensschwachen Haushalten kommen, die aus niedrig gebildeten Haushalten kommen, eine unglaublich niedrigere Chance haben als Kinder, die aus gut gebildeten Haushalten kommen. Mein Sohn wusste schon vorgeburtlich, dass er Abi macht, wenn er hat denken können. Und andere Kinder, die können so gut sein, wie sie sein wollen und haben überhaupt gar keine Chance, vielleicht mittlerweile Abi zu machen, aber dann nicht auf eine Hochschule zu gehen oder sie verlassen Hochschulen weniger. Dieser Zusammenhang zwischen sozusagen dem Elternhaus, in welches man reingeboren ist und eigenen Chancen, also so einer Zugangsgerechtigkeit, ist hochproblematisch und er nimmt nicht ab, trotz der Bildungsexpansion. Das ist nichts, was die Leute großartig thematisieren, denn ich befürchte fast, dass die Politik da auch ihren Teil dazu beiträgt, weil diese Politiker das irgendwie an sich haben, immer klar zu machen, ich komme aus den niedrigsten Verhältnissen und habe es doch geschafft. Und wenn du es nicht geschafft hast, ja auch aus den niedrigen Verhältnissen kommen, dann ist es dein Problem, aber nicht mein Problem, ich stehe da und habe es geschafft. Und ich glaube mittlerweile, dass das dieses, was ich wirklich von ganz vielen Politikern permanent höre und auch in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, wo die mir sagen, ja, Zahlen ist das eine, aber ich bin das andere, dass das dazu führt, dass die Leute sich über diese Problemlage so bewusst vielleicht gar nicht sind. Was für diese Leute ein massives Problem ist, ist die Leistungsgerechtigkeit. Und diese Leistung soll sich lohnen, das ist etwas, was zumindest in der DNA meiner hochrepräsentativen Befragung tief eingefressen ist. Es ist also Äquivalenzprinzip, proportionale Ausschüttung von Einkommen oder beziehungsweise von dem sozialen Status. Und dieses Gerechtigkeitsprinzip, also dieses Leistungsprinzip, welches die Leute artikulieren, hat zwei ganz, ganz dicke Löcher bekommen über die Zeit. Und dieses eine ganz dicke Loch ist, dass sie sagen, die Leistung, die ich erbringe, mit einer gewissen Stundenzahl, die kann gar nicht so wenig wert sein. Also das ist schlichtweg nicht möglich, was zu leisten, was so wenig dann finanziellen Ertrag hat. Also es muss einen Mindestzockel geben. Und von daher auch diese extreme Unterstützung des Mindestlohns mit dem Fragezeichen, ist der Mindestlohn eigentlich ausreichend? Ist das das, was ich leiste, überhaupt mit diesem Geld sozusagen zusammenzuführen? Und die meisten sagen, nee. Das andere, was vehement gefordert wird, von vehement heißt bei mir 70% und darunter sind immerhin 40%, die auch in meiner höchstverdienenden Gruppe sind, ist allerdings auch neben dem Mindestlohn ein Maximallohn. Weil sie sagen, es ist vollständig unmöglich, dass man mehr als 10-mal so viel leistet wie ich. Vielleicht kann man auch mehr als 15-mal so viel leisten wie ich. Aber man kann doch nicht mehr als 100-mal so viel leisten wie ich und dann ein Managergehalt bekommen oder Boni-Zahlungen bekommen. Und sie diskutieren und fragen sich, warum genau das nicht in der gesellschaftlichen Debatte ist, wie die Primärverteilung ausschaut, also die Spanne zwischen Niedrigeinkommen und Höchsteinkommen, sondern die Diskussion sich hauptsächlich auf die Mindestlöhne und den unteren Bereich konzentriert. Das ist die eine Aushöhlung dieses Leistungsprinzips und gleichermaßen ein klares politisches Mandat oder Auftrag. Die zweite Bohrung ist jene, dass Sie sagen, jetzt haben wir zwar proportionale Renten, aber diese proportionalen Renten ist aufgrund der niedrigen Übersetzung von Einkommen in Renten, mit diesen mittlerweile weniger als 50%, ja unterhalb dessen, wovon ich mir ein Leben leisten kann. Das heißt, dieses Proportionalprinzip ist ausgehöhlt, weil es keine untere Grenze gibt. Und von daher kommt aus diesem heraus wiederum auch der Ansatz, wir müssen hier über Mindestrenten nachdenken und nicht ein Ansatz, den ich bezeichnen könnte als Entsolidarisierung der Gesellschaft dahingehend, dass alle sagen, ich will mich privat absichern. Das ist überhaupt nicht, was da rauskommt, weder bei den Gutverdienern noch bei den Schlechtverdienern. Und wir haben hier von daher ein riesiges Asset in der deutschen Gesellschaft, dass dieser solidarische Wohlfahrtsstaat mit diesen ganzen Umverteilungen, die dahinter stehen, eigentlich von allen Bevölkerungsgruppen noch unterstützt wird, allerdings mit der Maßgabe, da massiv nachzujustieren, was Leistungsgrenzen nach oben und Mindestleistungsvergütungen nach unten betrifft und was ein Zockel ist von Proportionalität. Also diese Einkommensersatzrate, die kann nicht immer weiter fallen. Das ist eine Aushöhlung dessen, was und wie wir angetreten sind in unseren sozialen Sicherungssystemen. Wenn ich hier das ernst nehme, dann kann ich sagen, dass diese ganzen Fragen von relativer Armut natürlich dann dadurch auch tangiert sind. Dann, wenn ich einen unteren Zockel und eine obere Decke definiere, dann komme ich auch zu dem Ergebnis, dass natürlich soziale Ungleichheit etwas mit der Frage von relativer Armut zu tun hat. Aber nur dann. Aber ohne diese Deckelungen dann nicht. Die Frage von subjektiver Armut und die Frage von Armuts sozusagen Ängsten, die ist immer mit dieser Gesamtverteilung verbunden. Ich komme abschließend zu den Handlungsempfehlungen. Auch wenn man die Armutsdefinitionen erweitert, heißt das, wir brauchen eine gute Bildungspolitik. Und für mich heißt eine gute Bildungspolitik natürlich zunächst mal eine präventiv gute Bildungspolitik. Und da brauche ich nicht aufzuzählen, um was es geht. Es geht nicht nur um eine Ausbreitung der frühkindlichen Bildung, außerhäuslichen Bildung und Erziehung und Betreuung der unter Dreijährigen, sondern es geht auch darum, das qualitativ sozusagen nachzujustieren. Es geht darum, das flexibel zu handhaben. Es geht darum, auch Schulen sozusagen so auszubauen, dass sie keine Halbtagsschulen mehr sind. Und ich kenne unendlich viele Kinder, die tatsächlich um 13 Uhr oder was zu Hause sind und immer dicker werden und immer mehr vorm Fernseher sitzen, weil es ihre Eltern einfach nicht schaffen, ihnen nachmittags irgendwie eine Betreuung, Essen zu kochen und so weiter. Und da mache ich den Eltern ganz bestimmt keinen Vorwurf. Das ist eine Aufgabe unseres staatlichen Bildungs- und Erziehungswesens. Es ist die präventive Bildung und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen. Das zweite ist eine präventive Weiterbildung. Ich finde Ansätze zynisch. Und das ist noch nett ausgedrückt. Wenn man sagt, Man lässt die Leute jetzt erstmal arbeitslos werden und dann setzt man Weiterbildungen an. Ich habe lange genug in der Bundesagentur für Arbeit gearbeitet, um zu sehen, dass diese Weiterbildungen meist kurzfristige und immer kurzfristiger werdende Maßnahmen sind. Wir müssen die Leute, die jetzt in Jobs sind, von denen wir wissen, dass sie bedroht sind durch die technologische Entwicklung, arbeitslos machen, so hart sich das anhört. Das heißt, halbtags eine ordentliche Weiterbildung in einen zweiten Job, in eine zweite Tätigkeit vorbereiten. Und ich sage das in großer Kenntnis der betroffenen Personen. Wenn Sie mit Personen sprechen, die beispielsweise an den Kassen sitzen, dann wissen Sie ganz genau, eigentlich bräuchte es diese Jobs gar nicht. Sie können den Wagen durchziehen und die Codes werden automatisch gelesen und Sie wissen, was das kostet. Es braucht keine Kassiererin. Wenn Sie Straßenfeger haben, dann haben die teilweise den Staubsauger zu Hause, der sensorgetrieben Ihre Wohnung reinigt. Oder Sie haben sogar den sensorgetriebenen Rasenmäher zu Hause. Und Sie wissen, es ist ein kurzes Fenster, bis die entsprechenden sensorgetriebenen Maschinen säubern. Diese Leute sind nicht dumm. Diese Armutsangst kommt genau von diesen Personen. Die wissen, wenn sie 5, 6 Jahre in diesem Job sind, sind die meisten sehr niedrig gebildet, die meisten haben im Moment gute Jobs. Die Berliner Stadtreinigung beispielsweise, ein hervorragender Arbeitgeber. Aber die werden stehen gelassen im Moment und es wird nichts getan mit ihnen heute, sodass sie in 5 Jahren in entsprechende andere Positionen, in andere Jobs gehen können. Und das ist Auftrag der Betriebe richtig, aber es kann nicht nur Auftrag der Betriebe sein, weil die Berliner Stadtreinigung beispielsweise überhaupt gar keine Möglichkeiten hat, in soziale Jobs zum Beispiel umzuschulen. Diese Jobs, die gibt es dort überhaupt gar nicht. Und wir müssen das verdammt ernst nehmen. Und die Leute sind bereit. Also ich kann zeigen, dass die Leute bereit sind und nicht da irgendwie bockig sagen, nee, ich bleibe in dem Job. Die fühlen sich alleingelassen von der deutschen Gesellschaft heute. Insofern ist diese ganze Weiterbildung und damit eine vollständige Umstrukturierung unseres Bildungswesens meines Erachtens einer der maßgeblichen Parameter einer einer Armutsvermeidung, aber auch der Vermeidung sozialer Ungleichheit in Risiken. Das dritte ist die Kindersicherung. Das ist also die Kombination von Bildungs- und Familienpolitik. Darüber brauche ich nicht lange zu sprechen. Ich habe die Infrastruktur schon eingeführt. Es kann aber auch nicht sein, dass die Betriebe immer noch Mummy-Tracks einführen, wo man dann teilzeiterwerbstätig ist und daraus nicht rauskommt. Ich finde, das ist eine Katastrophe, dass im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist, das Recht auf Rückkehr in Vollzeitarbeit und genau dieser Punkt nicht ausgefüllt wurde und liegen geblieben worden ist. Und man muss sich weiterhin sehr klar machen, dass wenn man so umgeht, dass man auch keine gescheite Männerpolitik machen kann, dass es also dabei bleibt, dass die Arbeitsmarktmöglichkeiten und damit auch die Verdienstmöglichkeiten von Frauen und Männern sehr, sehr unterschiedlich bleiben und damit natürlich auch eine höhere Prävalenz von Armut, insbesondere von Frauen mit Kindern, die schlichtweg nicht die Möglichkeit haben, so viel erwerbstätig zu sein, dass sie gleichermaßen sich wie die Kinder auch noch versorgen können. Und die Armut von alleinerziehenden Frauen ist insbesondere und ganz besonders die Armut von Kindern. Das heißt, viertens, wir brauchen auch ganz andere Maßnahmen der eigenständigen Sicherung von Frauen. Wir haben jetzt 10 Jahre, seit wir das Unterhaltsrecht verändert haben und die Rahmenbedingungen, die das sozusagen eigentlich hätten, denen diese Gesetzesänderung hätte folgen müssen, sind immer noch nicht da. Das heißt, die Partizipationsmöglichkeiten. Das heißt aber auch, dass wir dringend investieren müssen in einen Diskurs über Arbeitszeiten. Es kann nicht sein, dass wir von dem Einverdienerhaushalt, der Vollzeit arbeitende Mann, hingehen zu Zweiverdienerhaushalten, wo beide Vollzeit arbeiten, 45 Jahre. Es ist schlichtweg auch nicht möglich aufgrund des technologischen Wandels. Es ist schlichtweg auch nicht möglich auf der von Ihnen dargestellten Problematiken der Aushöhlung der Gesundheit. Und wenn Sie die Rentenzugänge sich anschauen, dann sehen Sie, wie dramatisch dieses wird. Wir brauchen, und das ist der fünfte Punkt, eine sorgfältige Diskussion, welche sozialen Leistungen, wir mit diesem Proportionalitätsprinzip versehen und welche wir mit einem Pauschalprinzip versehen. Und ich sage das mal ganz deutlich. Wir haben ein Kindergeld und alle Kinder sind gleich. Wir haben ein Elterngeld und haben die Proportionalität dahinter. Diese Proportionalität bei ungleichen Einkommen von Männern und Frauen ist im Übrigen die erste Falle, in diese Frauen reintapsen, weil sie diejenigen sind, die länger unterbrechen. Und wir haben dieses entweder proportionale oder Pauschalprinzip natürlich auch bei Hartz IV versus dem Arbeitslosengeld. Das wissen Sie alle. Und wir müssen, das ist mein sechster Punkt, das aufnehmen, was diese 3.100 Leute mir so eindringlich sagten. Nämlich wir müssen uns fragen, wie eigentlich die Primärverteilung aussehen sollte in den Einkommen. Nicht nur Vermögen, sondern tatsächlich die Primärverteilung. Das heißt auch, wir brauchen einen öffentlichen Diskurs darüber, was überhaupt noch leistungsgetriebene Gehälter sein können. Also Bonizahlungen, Maximalgehälter, Vorstandsgehälter und so weiter und so fort. Da fühlen sich nämlich selbst die Leute in eigentlich relativ guten Einkommensverhältnis einfach, ich sage das hier mal, verarscht. Das war jetzt ein wörtliches Zitat. Sie haben eben sehr viel über ehrenamtliche Tätigkeiten gesprochen. Ehrenamtliche Tätigkeiten sind mir extrem wichtig, aber ich frage mich in der Tat, wie eine Gesellschaft, die auf eine absolute Kommodifizierung setzt, also auf die Erwerbsarbeit von allen Erwachsenen, eine ehrenamtliche Tätigkeit ohne Sozialversicherungsschutz sich leisten kann. Also insofern müssen wir dringend auf die Frage von ehrenamtlichen Tätigkeiten und deren Vergütung und Absicherung sehen. Und das Letzte, was ich zu sagen habe, das hat sich aber schon angedeutet, ist, dass wir die Ressorts nach wie vor viel zu unterschiedlich ansehen. Wir reden über Bildungspolitik, wir reden über Arbeitspolitik, wir reden über Sozialpolitik, wir reden über andere Politiken. Wir brauchen tatsächlich, was Armut in der deutschen reichen Gesellschaft betrifft, eine Querschnittspolitik, wo diese Ressorts zusammenarbeiten und gemeinsam an den vielen unterschiedlichen Achsen eine Arbeit machen, die gegen soziale Ungleichheit, aber gleichermaßen auch gegen die Armut unserer Gesellschaft in den vier Facetten, die ich dargelegt habe, sich richten. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Frau Professor Allendinger. Sie schauen auf die Uhr, ich weiß, Sie haben...
Ich schaue nur auf die Uhr aus tiefer Entschuldigung heraus. Ich habe mich hier etwas in Rage geredet.
Okay.
Ich muss jetzt auch Wasser trinken.
Ich entnehme Ihrem flammenden Plädoyer für gute Sozialpolitik, dass Sie mächtig wütend sind auf Versäumnisse, die die Politik gemacht hat. Machen Sie Ihren Einfluss geltend. Ich würde bei Ihrer letzten Einlassung gerne ansetzen und nur noch einmal nachhaken, bevor andere Fragen stellen können. Es sind bestimmt einige da und wir haben nicht viel Zeit. Das Ehrenamt, meinen Sie, der Staat verlässt sich auf das Ehrenamt, ohne es zu bezahlen? Letztlich,
hatten wir doch gerade gehört.
Genau.
Also.
Das ist tatsächlich so. Ohne das Ehrenamt, Tafel. Ich würde noch gerne wissen, Sie haben gesagt, diese Angst vor Armut, Angst vor Abstieg, Angst, ja, insgesamt. Sie haben Menschen befragt zwischen 40 und...
Nee, 14.
14, 14 und 80, Entschuldigung. Ist das auch bei jüngeren Menschen schon spürbar?
Ich meine, wenn Sie sich die Berufe anschauen, über die ich gesprochen habe, ich... beschäftige mich im Moment mit diesen Berufen sehr, die im Moment eigentlich noch relativ gut bezahlt werden, von denen man aber weiß, dass sie eine hohe Wahrscheinlichkeit haben der Wegrationalisierung. Ich bin keine Freundin von sozusagen langen Zeiträumen. Ich bin eine Person, die in kurzen Fristen denkt und von daher denke, dann, da habe ich auch mehr Handlungsmöglichkeiten. Diese Leute, die wissen das und wenn es ein 19-, 20-Jähriger ist, der im Moment als ungebildete Person eine Tätigkeit hat, dann ist diese Person von Angst erfüllt und das ist für mich jung, dass diese Tätigkeit verschwindet und er dann tatsächlich oder sie dann in längere Arbeit ich habe gestern gelernt, dass ich nicht Arbeitslosigkeit sagen soll, sondern Erwerbsarbeitslosigkeit, deshalb stottere ich im Moment, Erwerbsarbeitslosigkeit landet.
Okay.
Also es ist kein Phänomen. Ich habe das wohl verstanden, dass man sagt, wenn man über 50 ist, hat man diese Ängste. Aber es sind auch Personen, die weit viel jünger sind, aber in Bereichen tätig sind, die sie nicht als zukunftssicher ansehen und aus guten Gründen nicht als zukunftssicher ansehen.
Ich schaue jetzt in die Runde. Gibt es schon Fragen? Also ich würde jetzt 3 Fragen aufnehmen und Sie antworten, okay? Ja. Sie haben ein Mikro?
So. Walter Pauls, bin Unternehmensberater, seit 10 Jahren ungefähr, bewege mich in eher den Leistungseliten und kann das absolut unterschreiben, wie die Haltung da ist. Also insbesondere von denen, die entweder aus privilegierten Kreisen kommen und das gar nicht wahrnehmen, wie Privilegierte sind, aber auch ganz speziell diejenigen, die aus prekären Verhältnissen kommen und sich hochgearbeitet haben, dass die vielleicht sogar noch härter sind, was diese Verachtung angeht. Das habe ich lange untersucht und mich damit beschäftigt und bin letztendlich auf den Punkt des fundamentalen Attributionsfehlers gekommen aus der psychologischen Forschung. Und da ist für mich jetzt der Punkt, weil das ist ein Thema, was ich in meiner Arbeit auch gerne systematisch berücksichtigen würde. Wo Sie da stehen bezüglich, Behaviorismus ist erst als Allgemeinbegriff da an der Stelle, das ist für mich ein breites Betätigungsfeld und der fundamentale Attributionsfehler, den versuche ich jedem zu sagen, der irgendwie studiert hat, was das ist und was das zu tun hat mit Armut. Wo steht da die Forschung aus Ihrem Blickwinkel?
Ich heiße Erika Bien und bin im Bundesvorstand des Verbandes Alleinerziehender Mütter und Väter. Und ich kann nur unterstreichen, das, was Sie zum Unterhaltsrecht gesagt haben. Es wird von Frauen nach einer Scheidung erwartet, dass sie berufstätig werden. Wenn sie Kinder haben, je nach Alter, ist das leicht möglich oder ganz schwer möglich. Und sie müssen überhaupt erstmal eine Stelle finden. Ich begleite viele Frauen, die nach einer Trennung versuchen, wieder auf eigene Beine zu stehen. Das Jobcenter macht es ihnen dort teilweise sehr schwer. Sie erwarten von einer Frau mit 3 relativ kleinen Kindern, dass sie berufstätig wird und sich um Arbeit bemühen soll. Das finde ich einerseits zwar durchaus korrekt, aber andererseits ist es oft die Frage, wie passiert das durch die Jobcenter? Und da erlebe ich leider, dass ausschließlich Druck ausgeübt wird. Und ich kann das, was Frau Zwering vorhin gesagt hat, nur unterstreichen. Allein Brief vom Jobcenter macht vielen Menschen so viel Angst, dass sie teilweise nicht mal mehr die Briefe aufmachen und dadurch die Situation verschlimmern. Und das ist etwas, wo ich in der Realität erlebe, dass das zu Riesenproblemen führt. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern besser geschult werden, weniger in rechtlichen Fragen. Die Informationen kriegen sie ja, aber eher so in diesem zwischenmenschlichen Bereich. Wie geht man mit auch Problemmenschen, die es ja dort auch gibt, damit um?
Die letzte Frage jetzt, bitte.
Hallo, ich habe eine Gerti Bülowius, ich bin privat hier. Die Dame aus Monheim, Sie kommen aus Nordrhein-Westfalen. Ich hoffe, Sie irren. Jedenfalls sind Sie jetzt in Berlin und wenn Sie Ihren Nachweis für Hartz-IV-Bezug dabei haben, können Sie in Berlin 21 staatliche Museen umsonst besuchen. Ich glaube, dass in NRW solche Sachen auch gibt. Sie kommen hier auch sehr günstig ins Theater, also diese kulturelle Teilhabe, die immer wieder moniert wird, dass man, wenn man arm ist, wenig machen kann.
Das würden jetzt gerne die Fragen beantworten. Vielleicht können Sie das gleich noch klären. Jetzt die letzte Frage und dann muss Frau Professor Almdinger auch die Fragen beantworten und schon fast los. So, da oben noch eine einzige. Entschuldigung.
Hallo, Martin Stupplich ist mein Name, ich bin in der Erzieherausbildung. Ich habe eine Frage und zwar, die absoluten Spitzeneinkünfte in Deutschland sind ja leistungslose Einkommen, also Miete, Pacht, Dividenden und sowas. Können Sie vielleicht dazu mal was sagen?
Wollen Sie direkt antworten?
Ja, also unsere... Wenn Sie sagen, es sind leistungslose Einkommen, unterscheidet sich das nicht sehr viel von dem, wie das hier ausgedrückt wird. Also es sind Einkommen, hinter denen überhaupt nicht mehr eine Leistung stehen kann. Insofern kann man es verschärft auch so ausdrücken. Ich überlege mir mal, ob ich Ihren Ausdruck verwenden würde. Vielen Dank. Sie haben hier Amelie Bundenbach sitzen, die ist im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeiten. Ich glaube, eine bessere Überbringerin ihrer ganz, ganz wichtigen Notiz, die sich meines Erachtens aber nicht nur darauf bezieht, wie man mit alleinerziehenden Müttern umgeht, sondern die sehr stark generalisierbar ist, was sozusagen Empathie, was Mitnehmen betrifft und wo da auch die Grenzen der Möglichkeiten sind. Tut mir leid, Frau Bundenbach, aber da sind Sie besser als ich. Fundamentale Attributionsfehler. Haben Sie eine Karte dabei? Das ist jetzt eine längere Diskussion, die ich hier anführen müsste und ich weiß nicht, ob wir sie hier führen sollten. Also das geht ja wirklich zurück, was erachtet man als, ich habe das ja zum Schluss ganz bewusst genommen, also wann sollten wir proportional und wann sollten wir pauschale Sozialleistungen geben. Und in dem Moment, wo man proportional, also auch dann was ich ja vollkommen unmöglich finde, mit der Einkommensbemessungsgrenze beispielsweise, wenn man das noch deckelt, das spielt ja alles in diesen fundamentalen Attributionsfehler rein, mit dem ich mich viel beschäftige und mich frage, warum sind die Annahmen dieser Proportionalität so und zwar grenzenlos. Insofern glaube ich, möchte ich diese Diskussion in diesem Kreis nicht, dass ich jetzt denke, es ist sozusagen eine elitäre Diskussion da, aber sie setzt so viel an Einzeldefinitionen voraus, über was wir überhaupt sprechen, wenn wir über Proportionalität sprechen, dass ich denke, dass für diesen Rahmen das jetzt ein zu breites Feld ist. Wenn Sie mir das jetzt verzeihen, als nicht Ausflucht, sondern Vertiefungswunsch.
Ich glaube, wir verzeihen Ihnen das
Finden
alles.
Mich. Also schreiben Sie mir einfach, wir korrespondieren.
Ja, das war Ihr Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diesen interessanten Vortrag. Sie haben uns sehr viel Denksport mit auf den Weg gegeben. Vielen Dank.
Alle schreiben. Insofern war das vielleicht auch ein Schlusswort, aber ich bin ja, wenn ich jetzt da eben wirklich mega pessimistisch rüberkam, dann liegt das daran, dass ich denke, dass wir über so viele Dinge schon so lange reden und tatsächlich jetzt in so einen Umsetzungsmodus kommen und von daher wäre mein Schlusswort viel lieber, helfen Sie alle damit man von Worten zu Taten kommt und das finde ich ein angemesseneres. Danke.
Vielen herzlichen Dank und super klasse von einer Frau aus der Wissenschaft, dann nochmal diesen Appell zu bekommen, in die Handlung zu kommen. Wir machen jetzt direkt weiter und kommen hier auch in die Handlung und in die Aktion und beschäftigen uns mit dem Aufruf der drei veranstaltenden Organisationen. Ich moderiere die drei Vertreter jetzt ganz kurz an und fange mit dem Mann an, der den längsten und beeindruckendsten Lebenslauf hat, den ich in der letzten Zeit so moderieren durfte. Er ist seit mehr als 40 Jahren in der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Gesundheitsforschung tätig und Sie alle kennen ihn wahrscheinlich sowieso. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die sozial bedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen. Seine Berufslaufbahn, das fand ich ganz bemerkenswert, fing er allerdings komplett anders an, nämlich mit einer kaufmännischen Ausbildung bei einem Metallbetrieb. Später studierte er BWL, politische Ökonomie und Sozialwissenschaften. Er war in Santiago de Chile, das hat ihn politisiert, das ist aber eine ganz andere Geschichte in seinem Leben, glaube ich. Er promovierte an der Universität Bremen und war auch am WZB, also Frau Almenninger und ja, sie winken sich einander zu, man kennt sich, tätig. Dort war er nämlich bis 2012 Leiter der Forschungsgruppe Public Health. Er hat in Bremen auch habilitiert. 1996 wurde er zudem Professor für Sozialwissenschaften und Gesundheitspolitik hier an der TU in Berlin. Seit 2007 lehrte er in gleicher Funktion an der Berlin School of Public Health, hier an der Charité-Universitätsmedizin der HU in Berlin. Und er ist in dem Paritätischen Gesamtverband seit ganz, ganz vielen Jahren eng verbunden. Man sitzt hier auch nebeneinander, habe ich gesehen, neben Herrn Schneider. Und durch sein vor allem ehrenamtliches Engagement. Ich erwähne jetzt auch nur ganz kurze Auszüge. Er ist unter anderem engagiert für die Deutsche AIDS-Hilfe, als Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Gesundheit Berlin-Brandenburg, unter anderem als politischer Berater. Er ist Mitglied in der Zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer, außerdem ehrenamtlicher Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und seit 2015 Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Applaus für Professor Dr. Rolf Rosenbrock. Uff. Und so jugendlich sehen Sie auch noch aus. Und jetzt hat er auch noch einen kräftigen Händedruck. Mann, was für ein Mann. Ich bin ganz begeistert und wollte aber an der Stelle noch mal darauf hinweisen, Sie haben vielleicht bemerkt, dass vor allem bisher den Tag über Frauen hier vorne Rednerinnen waren. Das möchte ich noch mal lobend hervorwählen. Also ganz tolles Engagement von den Organisatorinnen und Organisatoren. Jetzt geht es auch mit zwei klasse Frauen weiter. Ihr Lebenslauf ist etwas kürzer, weil sie jünger ist. Sie wurde nämlich 56 in Frankfurt am Main geboren, studierte nach ihrem Abitur in Münster Theologie an der West-Wilhelms-Universität in Münster. Sie machte ihr Vikariat ebenfalls in Münster und daraufhin noch ein Sondervikariat in der Telefonsorge, Seelsorge. Es folgten Stationen unter anderem als Pastorin in der Luthergemeinde in Hagen und als Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes in Hagen, sowie als theologische Direktorin des Hessischen Diakoniezentrums Hier Vater. Seit 2014 ist sie Direktorin des Diakonischen Werks hier in Berlin-Brandenburg. Außerdem ist sie noch Mama von zwei Kindern und im Ehrenamt Sprecherin der Nationalen Armutskonferenz. Applaus für Barbara Eschen. Wissen Sie. Und last but not least, eine Frau, die wie kaum eine andere in den letzten 20 Jahren die politischen Debatten mit ihrer klaren linken Haltung geprägt hat. Ich bin ziemlich froh, dass sie nicht Lehrerin für Geschichte und Philosophie geworden ist, weil ich glaube, dann würde dem DGB heute einiges fehlen. Sie alle kennen sie nicht zuletzt auch als Grünen-Abgeordnete. Von 1994 bis 2002 war sie Bundestagsabgeordnete für die Grünen. Sie ist durch und durch Gewerkschafterin und Globalisierungskritikerin. Außerdem, das hat Frau Almendinger schon erwähnt, sitzt sie im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit. Applaus für Annelie Bundenbach. Meine Damen, mein Herr, man kennt sich und begrüßt sich, wunderbar. Es ist ja so, jeder sechste Erwachsene, so sagt die Definition, ist hierzulande von Armut betroffen und mindestens jedes fünfte Kind. Schauen wir nach Bremen, Bremerhaven und andere Regionen, ist es sogar jedes dritte Kind. Marcel Fratscher, der ja morgen hier zu Gast sein wird, hat ja in seinem wirklich exzellenten Buch, übrigens Leseempfehlung, Der Verteilungskampf, eindrücklich geschildert, dass die Spreizung zwischen Arm und Reich in Deutschland immer weiter auseinandergeht. Also man muss gar nicht so wie ich nach Indien reisen, um irgendwie krasse Unterschiede zu sehen. Man braucht eigentlich nur hierzulande die Augen aufzumachen. Jetzt haben Ihre drei Organisationen gemeinsam diesen Aufruf gestartet. Erste Frage an Sie alle, was fordern Ihre Organisationen konkret? Was muss getan werden, damit wir in Deutschland endlich wieder mehr Gerechtigkeit haben und die Schere vielleicht irgendwann wieder zusammengeht? Wer zuerst antworten darf, Marc.
Also ich glaube, das zentrale Anliegen dieses Kongresses ist, allen betroffenen Politikern und der Öffentlichkeit klarzumachen, Armut und soziale Ungleichheit ist kein Randproblem. Man muss so klar sehen, dass diese Zunahme, die beständige Zunahme von Menschen an oder unter der Armutsgrenze nicht nur dazu führt, Menschen unglücklich zu machen, Menschen dazu bringt, früher zu sterben und mehr krank zu werden, Menschen von ihren Chancen abzuschneiden, sondern dass diese Entwicklung insgesamt die Basis, die Fundamente des sozialen Zusammenhaltes unserer Gesellschaft unterhöhlt. Und da sind sich ja mittlerweile auch alle einig, von der EU-Kommission über den Internationalen Währungsfonds bis zur OECD, dass diese wachsende Ungleichheit und diese Zunahme der Armut auch die wirtschaftliche Entwicklung auf Dauer gefährdet. Das kann man nicht mehr mit Wohltaten und mit irgendwelchen kleineren Armutsprogrammen angehen. Hier ist ein ganz grundsätzliches Umdenken notwendig. Deswegen haben wir zwei Anliegen. Einmal eine entschiedene soziale Agenda hier vorzutragen und zum Zweiten auch darüber zu reden, wie man sie finanziert.
Frau Eschen, aus Sicht der Nationalen Armutskonferenz.
Ja, also die Nationale Armutskonferenz, so verstehe ich das, hat zum Ziel, dass jeder dafür zu sorgen oder dazu beizutragen, dass jeder Mensch Akteur oder Akteurin seines eigenen Lebens sein kann. Also das Leben mitgestaltet. Und dafür brauchen wir einfach mehr Geld. weil die jetzige Situation einfach so ist, wir haben das heute Morgen gehört, brauche ich gar nichts mehr zu sagen, dass wir kein soziales, soziokulturelles Existenzminimum haben im Moment, dass Menschen, die erwerbslos sind oder teilerwerbslos sind, dazu führt, dass sie ein anständiges Leben führen können, so dass sie das auch selber gestalten und dass sie gesellschaftlich mitgestalten können. Das ist also der ganz gravierende Punkt. Das wirkt sich dann eben in vielen anderen Dingen auch, die wir eben mit vielen Forderungen verbinden. Da können wir ja gleich im Einzelnen drauf eingehen. Aber ich denke, das ist so einer der entscheidenden Punkte, dass uns das Geld fehlt, um dieses soziokulturelle Existenzminimum, also anständige Regelsätze, anständige Ausstattung zu haben. Und das macht Menschen eben fertig und das führt dazu, dass sie sich eben zurückziehen auf die eine oder andere Art und Weise. Und das Zweite ist, dass wir das Geld eben auch brauchen, dass wir Strukturen haben in der Bildung und so weiter, die dann natürlich auch vernünftig gemacht werden muss, um Menschen zu unterstützen, an dieser Gesellschaft teilzuhaben. Dafür brauchen wir eben auch eine Infrastruktur. Also man braucht die direkten Mittel für die Menschen und wir brauchen das Geld für die Infrastruktur. Und da sind wir ein gutes Bündnis, finde ich. Das Einzige ist, ich hoffe, dass wir noch so gehört werden, dass das wirklich Einfluss nimmt auf die Politikentwicklung. Da bin ich im Moment noch nicht ganz so optimistisch. Aber dafür sind wir ja hier.
Vereinten Kräften. Der Wahlkampf geht ja jetzt auch erst los. Ne?
Ja, und natürlich sind die Parteien an der Stelle auch ein sozusagen Ziel. Wir wollen, dass das hier in dem Programm verankert wird, dass es hier in den Koalitionsvereinbarungen, also wirklich, was Frau Almdinger von Worten zu Taten kommen genannt hat, dass da wirklich sich was ändert und was passiert. Denn das, was Rolf Rosenbrock nochmal zusammengefasst hat, was ja die, also uns hier alle umtreibt, nämlich dass Armut und Ungleichheit wachsen und dass man sie nicht einfach von selber verschwinden, wenn die Konjunktur gerade mal gut ist, sondern dass man sie gezielt bekämpfen muss, gezielt dagegen vorgehen muss und dass wir eine, trotz guter Konjunktur, eine immense Spaltung am Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft haben und erleben, das ist das, was wir nicht hinnehmen wollen und das ist das, weswegen wir sagen, hier muss die Politik aktiv werden, hier müssen wir selbst eben auch aktiv werden, um uns einzumischen und das, was da gemacht werden muss, ist natürlich ein ganzes Bündel. Also das sind dann ganz unterschiedliche Fragen, die wir ja im Einzelnen gleich auch noch besprechen müssen. Da geht es um Umverteilung, denn das Geld muss in der Tat dann auch für die Armutsbekämpfung da sein, aber die Maßnahmen müssen auch stimmen und wir müssen die Punkte erwischen, wo es wirklich dann auch was hilft und nicht in jedem Ressort einzeln irgendwie kleinste Stellschräubchen drehen, sondern wirklich das Ziel der Bekämpfung von Armut und wachsender Ungleichheit in dieser Gesellschaft ganz nach vorne schieben.
Stichwort Verteilung. Applaus. Darf auch gerne fortnehmen. Stichwort Verteilung, da sind wir beim Thema Steuersystem. Wenn wir mal so gucken, es ist derzeit so, dass die reichsten 10% des Landes 2/3 des Gesamtvermögens innehaben, während 40% der Bevölkerung überhaupt keine Möglichkeit haben, Vermögen aufzubauen. Guckt man sich an, wie wird was besteuert, dann sieht man, Faktor Arbeit wird erheblich besteuert, der Faktor Kapital mit nur maximal 25%, kaum Herr Rosenbrock. Was müsste denn getan werden, um ein gerechteres Steuersystem zu bekommen? Was ist da Ihre Vision? Wie würde das aussehen?
Das sind ja zwei Fragen. Also einmal, wie ein gerechteres Steuersystem aussehen könnte. Da kann man relativ klare Antworten drauf geben. Es ist, wir haben eine, was am schnellsten wächst, ist die Vermögensungleichverteilung. Und deshalb ist die Ausblendung der Vermögenssteuer aus den parteipolitischen und wahlkampfpolitischen Debatten völlig unverständlich. Deswegen ist ein erster starker Appell, wir müssen über Vermögenssteuer hier wieder reden. Das Zweite ist ganz klar, dass wir auch die Erbschaftssteuer angehen müssen. Ich glaube, 12 Milliarden bei 300 Milliarden Euro, die pro Jahr in Deutschland vererbt werden, das ist Portokasse, was der Staat davon abbekommt, was die Gemeinschaft davon abbekommt. Und da ist auch nach allen Bundesverfassungsgerichtsurteilen noch sehr, sehr viel Luft nach oben und wir haben Lust, diese Luft auch in Anspruch zu nehmen. Das Dritte ist natürlich auch, dass die Einkommenssteuer erheblich, da ist Luft nach oben drin. Wenn ich sehe, es wird geklagt, ein Single, der 100.000 Euro pro Jahr verdient, der ist dann in dem Höchststeuersatz. Aber wenn man genau hinguckt mit allen Steuerfreibeträgen und Progressionssätzen, zahlt der 25%. Das finde ich nicht zu viel, das finde ich zu wenig. Und ab dieser Größenordnung ist auch noch viel zu holen, was wir brauchen, um soziale Infrastruktur zu bezahlen und um auch Umverteilung mit Geld zu bewerkstelligen. Weiterhin ist auch klar, dass die Tatsache, dass Kapitaleinkommen pauschal mit 25% Abgeltungssteuer besteuert werden, also sehr viel niedriger als das persönliche Einkommen, das ist ein sozial- und finanzpolitischer Skandal, der auch viel zu wenig thematisiert wird. Und wir sollten fünftens auch noch immer an die gute alte Finanztransaktionssteuer erinnern, aus der auch noch etliche Milliarden herauszubekommen sind. Das sagen wir ja. Das sagen wir ja nicht, weil wir so geil auf dieses Geld sind, sondern weil wir es brauchen. Wir haben verfallende Kindertagesstätte, Schulen, Turnhallen, wir schließen Bibliotheken, Badeanstalten, Schwimmanstalten, die öffentlichen Plätze verfallen, die öffentliche Mobilität verfällt, der soziale Wohnungsbau funktioniert fast nicht mehr. Überall da brauchen wir Geld für soziale Infrastruktur und wir sind nach wie vor ein prima Land in Deutschland. Im internationalen Vergleich stehen wir nach wie vor gut da, aber wir verfahren auf Verschleiß. Wir fahren physisch und sozial auf Verschleiß und das kann sich dieses Land und sollte sich dieses Land nicht leisten.
Hat ja die SPD in der vergangenen Woche ihr Steuerkonzept vorgestellt. Das war ja, macht ja ein paar homöopathische Veränderungen. Sieht ja zumindest sowas wie eine Reichensteuer vor. Reicht sowas? Ist das ein Schritt wenigstens in die richtige Richtung? Oder sagen Sie, ich würde auch gerne noch mal sehen, was die anderen Parteien dazu liefern?
Also es gibt so ein paar Formulierungen, die kann man auf Dauer dann nicht mehr ertragen. Und das ist zum Beispiel die Formulierung von dem Schritt in die richtige Richtung. Man kann sozusagen, natürlich ist das Programm, was Martin Schulz vorgestellt hat, keins, was in die falsche Richtung geht. Aber es ist derartig ambitionslos und derartig unangemessen disproportioniert im Verhältnis zu den Bedarfen und den Notwendigkeiten und den Möglichkeiten dieses Landes, dass wir eine völlig andere Herangehensweise brauchen. Wir müssen eben nicht mehr immer wie eine Monstranz vor uns hertragen, Schuldenbremse, Schuldenbremse, schwarze Null und Austerität sind heilig, sondern die Lebensqualität, die Qualität des Lebensstandortes Deutschland steht zur Disposition und da können wir mit solchen Petitessen, wie sie von den Parteien derzeit geäußert werden, wirklich nicht weiterkommen.